Gut, wir sind in dem Monat der Dankbarkeit und die Predigt heute heißt Der Dank, der niemals endet. So, ich bin vorsichtig mit Superlativen, ja, ich bin da immer eher so ein nüchterner Typ, so, ich will nicht gerne übertreiben, aber das ist wirklich wahr. Der Dank, der niemals endet. Was ist der Dank, der niemals endet? Wir lesen aus Offenbarung 7, ihr könnt gerne die Predigtfolie anschmeißen, ja? Ich habe schon angefangen zu predigen. Offenbarung 7, ab Vers 9, da heißt es, danach sah ich eine riesige Menschenmenge. Das ist der Apostel Johannes, der eine Vision hatte vor über 2000 Jahren auf der Insel Patmos. Und er hat Dinge gesehen, die er damals gesehen hat, aber er hat auch Dinge gesehen, die ewig gültig sind. Und er hatte auch Dinge gesehen, die außerhalb unserer Zeit sind. Wir können das kaum denken, weil wir sind immer in der Zeit, so wie wir in einem Körper sind und an einem Ort sind. Aber die Bibel spricht auch von diesen Dingen, wo man nicht mehr gefangen ist in einem Körper und nicht in der Zeit gefangen ist und nicht an einem Ort nur gefangen ist. Also es ist so überzeitlich, ja. Offenbarung 7, danach sah ich eine riesige Menschenmenge, viel zu groß, um sie zählen zu können. Aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen. Also das Evangelium ist immer multikulturell, immer international, es gibt da gar nichts anderes. Und der Himmel ist voll mit Menschen. Auch nochmal eine interessante Bemerkung hier, oder? Manche glauben ja, nee, das sind vielleicht nur so eine kleine Schar oder so. Also hier in meiner Bibel steht, kannst du nicht zählen, ist zu viel zum Zählen. So, und dann heißt es, dass diese riesige Menschenmenge vor dem Thron und vor dem Lamm steht. Sie waren mit weißen Gewändern bekleidet und hielten Palmzweige in ihren Händen. Und sie riefen laut, die Rettung kommt von unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und von dem Lamm. Und alle Engel standen rings um den Thron und um die Ältesten und die vier lebendigen Wesen. Und sie fielen vor dem Thron nieder und beteten Gott an. Sie riefen, Amen. Amen heißt ja, so ist es und so wird es immer sein. Lob und Herrlichkeit und Weisheit. Und Dank und Ehre und Macht und Stärke gehören unserem Gott für immer und ewig. Amen. Unserem Gott. Das gilt schon jetzt. Das ist die Wahrheit. Und mittendrin, ich habe es mal markiert, steht Dank und Ehre. Ein Dank, der niemals aufhört. Wem wird gedankt? Dem, der auf dem Throne ist und dem Lamm. Dem, der auf dem Throne ist und dem Lamm. Der ewige Gott, der auf dem Throne ist, mag es sein, es ist der Vater, und dem Lamm, es ist der Sohn. Und natürlich auch dem Heiligen Geist. Aber in der Offenbarung finden wir immer und immer wieder diese Erwähnung, dem, der auf dem Throne sitzt und dem Lamm. Das Lamm ist Jesus. Und es ist bemerkenswert, dass Jesus so bezeichnet wird in der Offenbarung. 19 Mal in der Offenbarung ist die Rede vom Lamm. Ist doch bemerkenswert, oder? Wenn von Jesus die Rede ist in der Offenbarung, dann wird er mehr als 19 Mal erwähnt, aber er wird überragend häufig als das Lamm bezeichnet. Warum? Warum ist das so? Weil Gott Liebe ist. Und weil im Lamm die Liebe Gottes sichtbar ist. Er hat sich geopfert für uns. Er ist das Opferlamm, das ist damit gemeint. Er ist an unseren Platz gegangen, der Sünde, der Verlorenheit, des Todes, der Heimatlosigkeit, der ewigen Flucht, der Unzufriedenheit, der Suche nach Glück und man findet es nicht und so weiter, wie man alles Verlorenheit beschreiben kann. An diesem Platz ist Jesus für uns gegangen. Wir haben es letzte Woche hier gefeiert im Abendmahl. Und das feiern wir Monat für Monat. Wir feiern Jesus, das Lamm, das unseren furchtbaren Platz eingenommen hat, den wir verdient haben aufgrund unserer Sünde. Er hat diesen Platz eingenommen und er hat den Preis bezahlt. Er hat den Preis bezahlt, das ist das Lamm. Ja? Er hat die Schuld bezahlt, die vor Gott gilt. Manche Theologen haben Probleme damit. Übrigens, ich liebe Theologie. Ich bin ein Theologe. Nur nicht falsch verstehen, ja? Manche sagen, oh, Theologie ist schlimm. Nein, 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 gute Theologie ist sehr gut und sehr richtig und sehr wichtig, damit die Bibel gut ausgelegt wird, ja? Aber es gibt eben auch Theologen, und daher kommt vielleicht bei manchen die Abneigung, es gibt eben auch Theologen, die den gesunden Boden der Schrift verlassen haben und die dann meinen, so ein Gott, der ein Opfer braucht und so weiter, die einfach nicht durchgedrungen sind in diese Wahrheit und dann schlechte Theologie einfach machen. Die richtige Theologie ist Gott und Gott ist immer noch Gott. Und wenn Gott entscheidet, das ist der Weg der Erlösung, dann ist das der Weg der Erlösung. Und dann sagen wir, danke, alle Ehre gehört ihm. Alle Ehre gehört ihm, der sich aufgeopfert hat für uns und es hat ihn alles gekostet, damit wir nicht mehr in dieser Position, in dieser Verlorenheit sind, sondern damit wir gerettet sind. Die Liebe Gottes ist das Zentrum. Und deswegen ist Jesus so oft als Lamm bezeichnet in der Offenbarung. Und ihm gebührt ewig Dank. So, ich sag dir, du hast zwei Möglichkeiten. Du kannst sagen, da mache ich mit. Und dann würde ich dir sagen, gute Wahl. Oder du kannst sagen, mache ich nicht mit. Aber dann hast du ein Problem, ein großes Problem. Weil das, was hier steht, ist schon Gegenwart, das läuft schon, ja. Da läuft der ewige Gottesdienst im Himmel, der läuft schon ab. Aber der wird auch nicht aufhören. So, wenn du die Ewigkeit mit Gott verbringen willst, und ich rate dir, es zu tun, weil die Alternative ist nicht gut, dann musst du dich daran gewöhnen, dass ewig das Lamm geehrt wird und dass ein ewiger Dank läuft. Gewöhn dich lieber schon mal dran. Weil so wird es im Himmel sein. Er ist das Zentrum. Ich glaube, wir werden auch noch viele andere gute Dinge da machen. Ich glaube schon, dass wir gestalten werden und so weiter. Da haben wir nur Andeutungen in der Schrift. Aber was auf jeden Fall ist, ist, dass der Mittelpunkt besetzt ist. Ich weiß nicht, ob du gerne im Mittelpunkt bist. Da sind wir alle sehr unterschiedlich, ne? Es gibt Leute, die wollen nie im Mittelpunkt sein. Und manchmal solltest du vielleicht mehr im Mittelpunkt sein. Vielleicht, wenn du Geburtstag hast und man feiert deinen Geburtstag, dann musst du es auch mal aushalten, mal in der Mitte zu sein. Und dass Leute dir mal Danke sagen oder dich ehren und dich feiern, das ist mal ganz angemessen, das gehört sich so. Ja? Aber es gibt auch Leute, die haben einen starken Drang, die wollen eigentlich immer im Mittelpunkt stehen. Und für die habe ich eine schlechte Nachricht heute. Der Mittelpunkt ist besetzt. Den gibt es nicht mehr. Und den gibt es auch später nicht mehr. Und den gibt es in Ewigkeit nicht mehr. Der ist besetzt. Im Mittelpunkt ist der auf dem Throne sitzt und das Lamm. So gewöhn dich besser dran. Ja? Sortier dein Leben so aus und dann bist du ready für die Ewigkeit. Ja? So wird die Ewigkeit sein. Ja? Den Platz gibt es nicht. Schon besetzt. Jesus wird geehrt. Für das, was er getan hat für die Menschheit. Für die Erlösung. Und Paulus hat mal gesagt, das Leiden in dieser Zeit, also das Leiden in dieser Welt, die ja kaputt ist, die zerbrochen ist, die Probleme hat. Ich glaube, wir kommen ja gerade als Menschheit wieder in eine Phase, wo man das ziemlich leicht verstehen kann. Weil die Probleme hören ja nicht auf, die werden ja immer mehr. Globale Krisen nehmen immer mehr zu, weil diese Welt kaputt ist. Ja. Die Leiden, die es in dieser Zeit hier gibt, sagt Paulus, sind auf der Waage gegenüber der Herrlichkeit, die kommt, ein Leichtgewicht. Versteht mich bitte richtig, wer gerade richtig schwer leidet und in einer Krise ist oder vor einer OP steht, was weiß ich, gerade einen geliebten Menschen verloren hat, versteht mich richtig. Ich sage nicht, das ist alles easy, das ist wirklich schwer und Gott weiß das auch und Gott tröstet und Gott ist da. Aber trotzdem ist es die Wahrheit, dass das, was wir als Erlöste in der Ewigkeit erleben werden, so viel mehr auf der Waage ist als jedes Leid, das wir hier auf Erden erleben. Schon alleine aufgrund der Dauer. Alleine aufgrund der Dauer. Denn das Leben hier ist ja begrenzt. Und die Ewigkeit eben nicht. Das wird dann ewig so sein. Und dann wird ja dieses Leiden auch alles aufhören. Ich möchte mit euch einen Text anschauen, der uns das nochmal vertieft, was Jesus, was das Lamm für uns gemacht hat. Weil je tiefer wir das verstehen, umso leichter ist es, ihm zu danken. Und mit einzustimmen und hineinzugehen in diese Schar, die ihm ewig dankt. der Dank, der niemals aufhört. Wir lesen aus Johannes 5, die Verse 5 bis 24. Und da hat Jesus gesagt, denn wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, so macht auch der Sohn lebendig, welche er will. Denn der Vater richtet niemand, sondern alles Gericht hat er dem Sohn übergeben, damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Glauben wir das? Ich finde, es ist atemberaubend. Ich finde, es ist, wow. Ich weiß nicht, was dein Mindset ist, deine Gedanken über Gericht. Das Gericht kommt, das Böse wird bestraft. Wie ich letzte Woche schon gesagt habe, Gott ist nicht ein dementer alter Mann auf einem Schaukelstuhl, der sagt, ist alles nicht so schlimm. Das ist eine sehr falsche Vorstellung von Gott. Gott ist Liebe und Gott bestraft das Böse. Warum? Weil das Böse ist das Gegenteil von Liebe. Wenn das Böse nicht bestraft wird, dann kann es nicht die vollkommene Liebe geben. Gott bestraft das Böse und das ist das Gericht. Und was Jesus hier sagt, ist für mich so, Jesus, hast du das wirklich so gesagt? Habe ich das gerade richtig gelesen? Wer die Worte von Jesus hört, Vers 24, was da vorne steht, wer die Worte von Jesus hört und dem glaubt, ja, und dem glaubt, der ihn gesandt hat, also Gott dem Vater glaubt. Da steht nicht, der wird dann später ewiges Leben haben und wird später nicht ins Gericht kommen, sondern hier steht, er hat das ewige Leben und er kommt nicht in das Gericht. Wow. Das bedeutet, ich habe Jesu Worte gehört, ich habe ihn persönlich gehört, er hat zu mir gesprochen und ich hatte die Gnade, ihm zu vertrauen, ihm zu glauben. Und dann habe ich schon das ewige Leben. Das ewige Leben ist nicht das Leben, was kommt, wenn wir sterben. Das ewige Leben ist Jesus. Und wenn wir mit Jesus in Verbindung sind, weil wir ihm glauben und seinem Wort uns unterordnen, was beinhaltet Jesus, ich bin ein Sünder, vergib mir meine Schuld. Wenn wir das glauben, dann sind wir sofort verbunden mit Jesus. Also jetzt. Wir haben jetzt ewiges Leben. Wir könnten auch sagen göttliches Leben. Wir sind nicht Götter, aber wir haben göttliches Leben. Warum? Weil wir verbunden sind mit dem, der das Leben ist, Jesus. Der den Tod schon überwunden hat, schon besiegt hat. Wir sind verbunden mit Jesus. Wir haben eine lebendige Beziehung mit Jesus. Das ist unsere Definition von Christsein. Und ich glaube, dass wir oft unter diesem Level leben. Unter anderem deswegen, weil wir glauben, naja, ich weiß ja nicht, werde ich in den Himmel kommen und so. Also der Teufel sät Zweifel, weil das so kostbar ist und so wertvoll ist. Wenn wir jetzt schon glauben können, dass wir wirklich mit Jesus, mit dem Auferstandenen verbunden sind und jetzt schon ewiges Leben haben und göttliches Leben haben, dann ändert sich unser Leben. Dann bleiben wir nicht dieselben. Ich habe nicht gesagt, dass wir nicht mehr sündigen. Ich habe nicht gesagt, dass wir nicht Gnade und Barmherzigkeit brauchen. Das brauchen wir. Aber wir sind da nicht mehr verzweifelt, weil Jesus hat es uns doch gesagt. Und er ist doch da. Und er ist doch das Leben. Und wenn er in uns lebt, dann sind wir schon da. Ja, aber wir werden doch noch sterben. Ja, das stimmt. Also unser Körper, das ist das Letzte im Programm der Erlösung. Unser Geist ist wiedergeboren, unsere Seele wird erneuert. Läuft alles schon, weil wir Jesus erkennen und weil wir mit Jesus leben. Der Körper, ja, der wird noch sterben. Und da gibt es Alterungsprozesse und so weiter, das läuft noch. Aber das ist so das Letzte. Die Erlösung des Körpers, das ist, was ganz am Schluss kommt, durch die Auferstehung aus den Toten. Aber das bedeutet nicht, dass wir jetzt irgendwie so mal ab und zu Kontakt mit Jesus haben dürfen und so in so einer Ungewissheit leben und so. Nein, Jesus lebt in uns, wir leben in Jesus. Wir sind ein Tempel des Heiligen Geistes, die Schrift ist voll davon. Und wenn wir so leben, dass das so ist, dann heißt es doch auch, wir haben keine Angst mehr vor dem Gericht, das kommt, oder? Vielleicht sitzt du hier oder bist am Bildschirm und sagst, ich habe Angst vor dem Gericht Gottes, das kommt. Dann möchte ich dir sagen, wenn du Jesus aufgenommen hast in dein Herzen und wenn du ihm folgst von ganzem Herzen, und ich weiß, das bedeutet, es gibt noch Fehler, wir sind unvollkommen, aber dein Entschluss ist, du lebst und du folgst Jesus, dann musst du keine Angst mehr vor dem Gericht haben. Jesus möchte nicht, dass du Angst vor dem Gericht hast. Jesus möchte, dass du ganz viel Ehrfurcht vor ihm hast und vor dem Vater, wegen dem, was er für dich getan hat, und dass du in tiefem Respekt vor ihm lebst. Ja? Er ist nicht der Kumpel, er ist der Heilige, aber du sollst keine Angst vor dem Gericht haben, weil das hat er schon getragen am Kreuz. Das Gericht war schon am Kreuz. Sonst wäre Jesus nicht so elendig am Kreuz gestorben. Das war das Gericht Gottes am Kreuz. Ja, aber jetzt sagst du, aber es heißt doch in der Offenbarung und so, dass noch ein Gericht kommt. Ja, besonders natürlich für die, die gar nicht mit Jesus leben und gar nicht an Jesus glauben und ihn immer wieder verleugnen. Für die kommt das Gericht noch, weil sie glauben ja nicht, dass das Kreuz das Gericht war. Aber wir glauben, dass das Kreuz das Gericht war. Und da war schon das Gericht. Jesus möchte, dass wir ungetrübt mit ihm leben. Er möchte nicht, dass wir so diese Zweifel haben, dass wir dieses, ja, aber Jesus, ich weiß ja noch nicht und so. Jesus sagt, dafür habe ich meinen Geist gegeben, dafür war ich am Kreuz. Dass du weißt, dass du weißt, dass du weißt, dass du ein Kind Gottes bist. Der Heilige Geist bezeugt unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Kennst du das? Wenn du das nicht kennst, dann lade ich dich ein, dass du das heute kennenlernst. Weil dann musst du eigentlich nur diesen Jesus um Vergebung deiner Schuld bitten. Du musst auch anerkennen, dass du schuldig bist. Und dann bittest du Gott und dann kommt der Heilige Geist und der macht das an in dir. Ich habe das erlebt und viele haben das erlebt. Und das ist eigentlich, was Christsein bedeutet. Christsein bedeutet nicht, christliche Kultur zu leben. Der Kern von Christsein bedeutet, ich habe Jesus erkannt, ich habe ihm mein Leben gegeben, er hat mir meine Schuld vergeben. Dafür bin ich ihm ewig dankbar. Er ist mein Opferlamm. Nun gehört mein Leben ganz ihm. Und dann kommt Gott durch den Heiligen Geist und macht deinen Geist aktiv, macht dich überhaupt erstmal wieder lebendig, denn eigentlich bist du ein Zombie, wenn du nicht Jesus in dein Leben aufgenommen hast. Ja, du bist in einem Körper, aber du bist eigentlich ein Toter. Aus der Sicht Gottes, Tod aus der Sicht Gottes. Gott hat gesagt, Adam und Eva, wenn ihr davon nehmt, werdet ihr sterben. Und manche Bibelleser denken, ja komisch, die haben die Frucht genommen da im Garten, aber die sind ja gar nicht tot umgefallen. Ja, das stimmt, sie haben weitergelebt, aber sie waren wie Zombies. Sie haben den Kontakt zu Gott verloren, in einem Körper aber tot. Ja, wie tot? Ja, ich meine tot im Sinne von nicht mehr in Kontakt mit dem Leben. Gott ist das Leben. Und wenn der Kontakt unterbrochen ist, dann ist man nicht mehr lebendig im Vollsinn, wie Gott es eigentlich mal gemacht hat und wie es eigentlich sein soll, nämlich in Kontakt mit Gott. Es gibt kein vollständiges, schönes, starkes Leben ohne Kontakt mit Gott, weil er ist das Leben. Und deswegen sind wir schon nicht mehr im Gericht. Es ist atemberaubend und ich weiß nicht, ich sehe so einige Gesichter, es rattert gerade und das ist ganz okay. Aber ich hoffe, dass irgendwann der Groschen fällt. Wir sollen keine Angst mehr vor dem Gericht haben. Was passiert denn, wenn wir sterben? Wo werden wir denn dann sein? Wir werden mit Jesus verbunden sein. Wir werden mehr mit Jesus verbunden sein als jetzt, weil wir dann gar nicht mehr versuchbar sind. Weil wir gar nicht mehr in dieser Welt sind, die voll ist von Ablenkung, Versuchung, Herausforderung, Sünde und all diesen Dingen, die das immer trüben bei uns. Jesus freut sich, uns dann ganz in die Arme zu schließen. Jesus ist das Leben und wir sind vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Wir sind vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Das ist hier Präsenz, also Gegenwartsform. Das ist nicht, das kommt später, sondern das ist schon jetzt. Was jetzt ist, dass wir noch in diesem Körper sind. Wir sind noch in Raum und Zeit. Wir sind noch begrenzt. Wir sind noch auf dem Weg. Ja, wir könnten es auch noch mal verlieren. Da müssten wir uns aber absagen von Jesus. Das ist möglich. Und dann kommst du doch später noch ins Gericht. Aber wenn du mit Jesus lebst, und ich rede hier nicht von einer Vollkommenheitsidee, sodass wir Angst haben müssten, oh, bloß keinen falschen Schritt machen, dann verliere ich die Beziehung zu Jesus. Nein, so ist das nicht. So ein krampfhaftes Leben will Jesus gar nicht, dass wir das führen. Er sieht unser Herz, wie wir es meinen. Und wenn wir einen Fehltritt begangen haben, wenn wir etwas getan haben, was Sünde ist, dann bitten wir um Vergebung. Wir sind in Kontakt mit Jesus. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, dass ich zu euch gesprochen habe, aber die Füße muss ich euch ab und zu waschen, hat Jesus gesagt. Das heißt, wir müssen keine Angst haben, dass wir aufgrund irgendwie einer Sünde sofort raus sind aus dem Heil. Natürlich, wenn wir uns ewig bei den Schweinen aufhalten und dann irgendwann sagen, Jesus ist mir egal, dann kann es schon nochmal gefährlich werden. Das ist jetzt nicht ein Automatismus, weil unser Glaube hat mit Beziehung zu tun. Wir haben uns nicht zu einem System bekehrt. Wir haben nicht irgendwo eine Unterschrift in irgendeinem e.V. und dann sind wir dafür immer gerettet. Nein, das ist völlig falsch verstanden. Unser Glaube ist eine Beziehung. Es ist Beziehung mit Jesus, Verbundenheit mit Jesus, Kontakt mit Jesus. Das ist das A und O, das ist alles. Darum geht es. Wir leben mit Jesus und dann sind wir nicht mehr im Gericht. Wir haben das nicht mehr auf der Folie, aber es geht so weiter. Wahrlich, ich sage euch, die Stunde kommt und ist schon da. Also lieber Johannes, das ist nicht einfach für meinen Kopf. Die Stunde kommt, aber ist schon da. Also was denn jetzt, Johannes? Wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden und die sie hören werden leben. Die Stunde ist schon da, aber sie kommt. Die Stunde kommt, aber sie ist schon da. Also ich glaube, es hat hier irgendwas mit Zeit zu tun. Wie ich schon sagte, wir sind in der Zeit. Aber Jesus ist über der Zeit. Gott ist über der Zeit. Es gibt eine Ewigkeit, die gar keinen Anfang hat und die kein Ende hat. Jesus ist Alpha und Omega. Er hat die Zeit irgendwann gestartet. Vielleicht als er den Mond schuf, weil die Gestirne sind dazu da, dass wir die Zeiten messen können, heißt es in 1. Mose. Und die Zeit wird ein Ende haben. Das können wir gar nicht denken, weil wir immer in Zeit sind und in Zeit denken. Aber Jesus ist Alpha und Omega. Er ist da drüber, er ist der Herr darüber. Es gibt irgendwie so ein, es ist schon, aber es auch noch nicht. Aber das hat mehr mit unserer Perspektive zu tun, die wir eben jetzt in diesem Zeitschema leben. Jesus möchte, dass wir lebendig mit ihm leben. Das ist der Punkt. Dass wir mit ihm verbunden sind, dass wir das Lamm feiern. Ich möchte die ganze Sache nochmal unterstreichen anhand einiger Verse aus Lukas 15. Lukas 15 ab Vers 18. Das ist aus dem Gleichnis vom verlorenen Sohn. Da sagt dieser verlorene Sohn, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Mache mich einem deiner Tagelöhner gleich. Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Also das ist der Satz, den er sich vorgenommen hat. Ja? Das ist, was er sich vorgenommen hat. Er hat gesündigt. Er hat Gott sei Dank eingesehen, dass er gesündigt hat. Er hat es bereut. Er hat es bitter bereut, weil durch die Sünde ist er nämlich ganz, ganz unten gelandet. Und dann hat er allen Mut zusammengefasst. Er hat sich so geschämt und so. Und er hat sich gesagt, okay, das ist der Satz, den ich sagen werde. Ich sage, ich habe gesündigt, ich gebe das zu, und zwar gegen dich gesündigt, Gott. Und ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen, und ich will ein Knecht werden bei dir. Darf ich irgendwie Knecht werden bei dir? Und jetzt gucken wir uns mal an, was Jesus, der das erzählt und der hier eine Offenbarung gibt über seinen himmlischen Vater, was hier passiert. Okay, er macht sich also auf den Weg zu dem Vater. Und der Sohn, Vers 21, sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich deinen Sohn heiße. Mache mich einem deiner Tagelöhner gleich. Nein, das steht hier nicht. Ich glaube, dass der Vater ihn stoppt. Ich glaube, dass der Vater hier abbricht, dass er sagt, stopp, hör endlich auf. Der Vater sprach zu seinen Knechten, bringt schnell das beste Gewand her, zieht es ihm an, gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße, denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Okay, hier haben wir die Parallele. Dieser, mein Sohn, war tot. Ja, wie, aber der hat doch gelebt. Ich meine, der hat doch das Geld verprasst und der hat nachher bei den Schweinen und hat Schweinefutter gegessen und so. Der hat doch noch gelebt. Ja, nein, es ist genau in diesem Sinne. Er war geistlich tot. Er war nicht mehr in Kontakt mit Gott und deswegen war er tot. Das ist das, was ich eben schon ausgemalt habe. Jesus hat auch mal gesagt, lass die Toten begraben. Ja, damit hat er gemeint, es gibt Menschen, die zwar leben, weil ihr Körper noch funktioniert und in gewissem Sinne auch ihre Seele, aber ihr Geist ist tot, sie haben keinen Kontakt mit Gott. Und so wird manchmal in der Bibel werden Menschen für tot bezeichnet, ja, obwohl sie ja körperlich noch leben. Hier also genauso bei diesem verlorenen Sohn. Er war tot, sagt der Vater. Warum war der tot? Ja, der war nicht in dem Haus, wo das Leben ist. Gott ist das Leben. In Kontakt mit Gott sein ist das Leben. Das ist das Leben, wie es eigentlich immer gedacht war, schon damals bei der Schöpfung. Und das andere ist so ein Halbleben. Also entschuldigt mir, dass ich das Wort Zombies benutzt habe, aber es ist irgendwie so eine Illustration, die so ein bisschen, ja, es hinkt natürlich an vielen Stellen, aber ich hoffe, ihr kriegt den Punkt. Ja, man kann hier auf der Erde quasi irgendwie aktiv sein und trotzdem innerlich tot sein. Und davon spricht die Bibel. Und der Vater sagt, hey, du bist wieder zu Hause. Das heißt, du bist wieder lebendig. Wirklich lebendig sein als Mensch gibt es nur, wenn wir zu Hause sind bei Gott. Zu Hause sein bei Gott, das ist Leben. Das andere ist alles irgendwie weit darunter. Das ist das Leben. Und als der hier sagt, der Sohn, er will noch sagen, mach mich zu einem Knecht, aber der Vater sagt, stopp. Und ich möchte dich heute fragen, was du über dich denkst. Was denkst du über dich? Was denkst du, wer du bist? Was ist deine Identität? Wenn du doch ein Christ bist, aber wenn du als Christ sagst, ja, ich bin ja nur ein Knecht, dann glaube ich, dass Gott dir ins Wort fällt und sagt, hallo, dafür habe ich meinen Sohn nicht gegeben, dass du immer noch erzählst, du bist nur ein Knecht. Gott möchte, dass wir ihm glauben und das heißt, dass wir das sagen, was ihn ehrt und was der Wahrheit entspricht. Was ist die Wahrheit? Die Wahrheit ist, wenn unser Leben Jesus gehört, sind wir keine Knechte. Er ist wieder Sohn. Ja, aber der hat doch so viel gesündigt. Ja, aber Gott, der Vater sagt, es ist mein Sohn. Das wird sich niemals ändern. Und wir kommen, wenn wir uns bekehrt haben, wenn wir wiedergeboren sind durch den Heiligen Geist, sind wir wieder eingesetzt in diese Kindschaft. Wir sind Kinder Gottes. Ja, aber ich habe noch viele Fehler. Ja, du bist trotzdem ein Kind Gottes. Mach es nicht null und nichtig, weil glaub doch mal, was Jesus gesagt hat. Er hat gesagt, der verlorene Sohn hat gesagt, ich bin nicht mehr wert. Hast du einen Selbstwert? Also ich benutze jetzt mal das Wort Selbstwert. Das ist natürlich ein bisschen, ich weiß nicht, wie ich es anders ausdrücken soll, aber nehmen wir mal das Wort Selbstwert. Hast du ein gesundes Selbstwertgefühl? Ein gesundes Selbstwertgefühl. Und ich möchte mal sagen, das Selbstwertgefühl, das genährt ist von Jesus. Diese Art von Selbstwertgefühl. Dieses Selbstwertgefühl, die sagt, ich bin bei dem Vater zu Hause. Und ich habe viele Fehler gemacht, aber der Vater hat mich wieder eingesetzt. Ich bin sein Sohn. Der Vater hat mir ein Gewand gegeben. Ich schätze mal, vorher wurde der noch gewaschen und so übrigens. Aber dann wäre das Gleichnis ja vielleicht auch ein bisschen lang. Ne? Aber was ist denn das Gewand? Das Gewand bedeutete, du gehörst wieder zur Familie. Du bist in unserer Familie. Das Gewand zeichnet das aus. Und in dem Sinne fast ein königliches Gewand. Und wenn wir es mal richtig weit übertragen noch auf uns, es ist das Kleid der Gerechtigkeit, was Jesus für uns ist. Davon spricht die Bibel, es ist ein roter Faden durch die Bibel. Wir haben ein Kleid der Gerechtigkeit an. Wir sind vor Gott gerecht. Ja, aber wie kann das sein? Ich sündige doch noch. Ja, aber Jesus hat doch das auf sich genommen am Kreuz. Glauben wir endlich, was am Kreuz passiert ist und leben das. Wir haben ein königliches Gewand, wir gehören zur Familie. Wir gehören zur Familie Gottes. Wie großartig ist das? Und er kriegt den Ring. Der Ring, das war kein Ehering, das war ein Siegelring. Das heißt, mit diesem Ring konnte man quasi etwas besiegeln. Das spricht von Autorität. Wir dürfen beten im Namen von Jesus. Ich glaube, wir haben das noch kaum entdeckt, was das bedeutet. Wir haben Autorität im Namen von Jesus. Wir dürfen beten im Namen von Jesus. Und ich kann dir jetzt auch nicht erklären, warum manche Gebete nicht erhört werden. Das erlebe ich auch und das ist eine Realität, die ich jetzt hier nicht erklären kann. Ich möchte uns trotzdem Mut machen. Wir dürfen beten im Namen von Jesus. Wir haben den Ring. Wir haben Autorität. Wir sind Kinder Gottes. Und wir haben Schuhe. Schuhe bedeutet, du bist ein freier Mann. Weil die Sklaven hatten alle keine Schuhe. Und der verlorene Sohn hatte keine Schuhe mehr. Das heißt, er war unfrei. Er hatte keine Rechte. Er war ein Knecht. Aber der Vater sagt, bringt ihm Schuhe. Freiheit bedeutet das. Freiheit, Autorität. Und wir sind in der Familie Gottes zu Hause. Und dafür sollten wir unseren Jesus jeden Tag feiern und ihm Dank geben. Der Dank, der niemals endet. Wir sollten in dieser Wahrheit leben. Und ich weiß, das ist eine Herausforderung, aber ich möchte uns alle Mut machen, weil wenn wir in dieser Zeit, und vielleicht wird es ja alles noch schlimmer, wenn wir ein Stückchen mehr Jesus zeigen in dieser Welt, was kann alles passieren? Aber dazu müssen wir uns ein bisschen erheben. Und kannst du vielleicht heute Gott um Vergebung bitten, wenn dir klar ist, dass du andauernd Lüge redest? Oder denkst, meist denken wir das und manchmal sagen wir es dann. Ne? Es ist eigentlich eine Korrektur des Denkens erstmal nötig. Ist auch besser so, eine Korrektur der Einstellung des Denkens und dann werden wir auch die Sachen sagen, die gut sind und richtig sind. Der Vater sagt, du bist nicht mehr ein Tagelöhner. Der Vater sagt, du bist nicht mehr verloren. Der Vater sagt, du hast Würde von mir. Der Vater sagt, du bist mein Kind, weil du an Jesus glaubst. Und das ist alles, worum es geht. Ich möchte euch bitten, aufzustehen und das Lobpreisteam nach vorne bitten. Und vielleicht können wir unsere Augen jetzt schließen, weil ich möchte heute diese Frage nochmal wieder stellen. Wenn du sagst, ich will das, vielleicht hast du noch keinen Kontakt zu Jesus gehabt vorher, vielleicht hast du aber schon länger Kontakt zu Jesus. Und du sagst, ja, da habe ich Jesus nicht geglaubt. Vielleicht aus falscher Demut heraus hast du dich anders bezeichnet, hast du anders über dich gesprochen, anders gedacht. Dann ändere das doch heute, indem du dich dafür entscheidest. Indem du sagst, Jesus, ich möchte denken, was du denkst über mich und ich möchte sagen, was du über mich sagst. Ich tue das mit Freude und mit Ehrfurcht vor dir. So, während unsere Augen geschlossen sind, möchte ich fragen, und du musst nicht wegen mir aufzeigen, aber wenn du jetzt aufzeigst, ist es für dich nochmal so ein Unterstreichen dessen, dass du sagst, Vater, himmlischer Vater, hilf mir, ich will Erneuerung, ich will Änderung, ich will anders denken. So, dann zeig kurz auf, ich möchte für euch beten, ich möchte euch segnen, dass sich das Denken erneuert und dass ihr eine ganz andere Woche erlebt in diesem Bewusstsein, wer ihr wirklich seid in Christus. Herr Jesus, du hast jetzt alle Hände gesehen, ich habe nur ein paar gesehen, du weißt aber, wo jeder steht. Und Herr Jesus, wir brauchen Erneuerung. Du bist das Leben. Du hast uns wertvoll gemacht durch dein Blut. Wir haben uns das nicht erarbeitet, aber wir wollen das auch nicht beiseite schieben und uns als unwürdig bezeichnen. Du hast uns würdig gemacht, Kinder Gottes zu sein. Und so segne ich euch. Ich segne jeden, der seine Hand gehoben hat. Ich segne euch jetzt besonders. Ich segne euren inneren Menschen und ich segne eure Gedanken. Ich segne eure Empfindungen und Gefühle. Ich segne eure Motivationen und Einstellungen. Ich segne euch, dass jetzt so manche Mauern zusammenstürzen, wo die Lügen draufstehen. Ich segne euch, dass ihr vom Heiligen Geist hört, wie wertvoll ihr seid, dass ihr wertvoll seid in den Augen Gottes und dass ihr leben dürft mit diesem Bewusstsein, dass Jesus genau dich meinte, sein Leben gegeben hat für dich, damit du dich erhebst aus dem Staub, damit du aufstehst und damit du sagst, ich hab einen Platz. Ja, ich bin auch wichtig. Ich darf auch da sein, weil Jesus mich liebt, weil Jesus für mich ist, weil er mich in diesen Stand versetzt hat durch sein Blut. Und dafür danke ich dir, Jesus, mein Leben lang. Du bist der Mittelpunkt. Dich feiere ich, dich ehre ich und dir danke ich. Und das wird niemals aufhören. Amen. Thank you.